Schönen guten Abend. Das ist mir gerade so eingefallen. Das Thema heute Abend, Geist bewegt, das kommt aus dem Alten Testament, aber ich möchte uns vorher ein paar neutestamentliche Verse vorlesen, bevor ich ins Alte Testament gehe. Und zwar möchte ich uns aus Römerbrief Kapitel 8 ab Vers 13 lesen. Und da steht, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Aber lieber Vater oder mein lieber Vater. Also der Apostel Paulus spricht von einer Gewissheit. Eine Gewissheit im Herzen, dass, was wir jetzt gerade auch gesungen haben, dieses schöne Lied, dass es wirklich mein Vater im Himmel ist. Mein lieber Vater im Himmel. Und es ist tief verankert im Herzen. Von dem spricht der Apostel Paulus. Und er sagt, der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also er spricht da von einer tiefen Gewissheit, von dieser Gotteskindschaft. Nicht von Brainwashing, dass mir es einer eingeredet hat, oder ich gehöre halt irgendwo dazu und vielleicht, ich hoffe mal, eventuell, niemand weiß so ganz genau, sondern hier geht es um eine tiefe Gewissheit.
Ab
Vers 13. Da geht es um eine ganz, ganz tiefe Gewissheit. Und es sagt der Apostel Paulus, weil er das ja selbst auch erfahren hat in seinem Leben, er war ja ganz frommer Jude und man sagt, eventuell wurde er schon mit 5 Jahren von seinen Eltern von Tarsus nach Jerusalem gebracht und hat dort praktisch die jüdische Theologie und die jüdischen Traditionen gelernt, der Paulus. Manche sagen, er ist erst mit 15 dahin gebracht worden, wie auch immer. Auf jeden Fall hat er mit 30 Jahren Jesus Christus kennengelernt. Und bevor er ihn kennengelernt hat, hat er diese ganze Idee von Christus, von den auferstandenen Messias, von diesem Jesus von Nazareth, diese Idee hat er bekämpft. Weil für ihn war das ein Affront gewesen, das war Gotteslästerung. Er war so ein frommer Jude, er hat 3-mal in der Woche gefastet. Und Fasten bedeutete für jemanden wie den Paulus, dass er selbst seinen Speichel nicht verschluckt, sondern ausspuckt. Und er war so fromm gewesen, dass er so sehr in den Traditionen, in den Schriften Jerusalems oder Israels gelehrt war, dass er jemand aus so einer Generation war, er konnte eine Nadel nehmen und konnte durch die Schriftrollen stechen und konnte ganz genau sagen, durch welche Schriftzeichen die Nadel gestochen hat. So war er trainiert. Und das hat er alles im Kopf gehabt. Er war jemand gewesen, der mit 13 Jahren schon die 5 Bücher Mose auswendig aufsagen konnte. Und nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. So war er trainiert gewesen. Und es war wirklich so. Also die mussten ja auch rückwärts aufsagen können. Also er hat eigentlich gelernt von Kindesbeinen an, was heißt es eigentlich, den Gott Israels zu ehren und zu ihm zu kommen und ein Leben zu leben, das in seiner Meinung nach und in der Lehre von Israel nach Gott gemäß wird. Und hat immer was gehabt, das auch den Martin Luther so arg geplagt hat, immer diese gewisse Unsicherheit. Wird es denn reichen? Wird es denn reichen? Und es war schon eine Plage gewesen. Zu Jesus kamen auch Menschen im Neuen Testament. Von dem gesagt wird, war ein reicher Jüngling, wer auch immer war. Aber er kam zu Jesus und sagte, wie finde ich ewiges Leben, guter Meister? Wie? Und Jesus sagt zu ihm, du kennst die Traditionen, du kennst die Gesetze. Und er sagt, dann habe ich alle gehalten. Und Jesus sagt denen, eins fehlt dir aber. Verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Und hier geht es nicht um soziale Revolution und auch nicht eine politische Revolution. Es war auch kein politisches Manifest, dass Jesus das sagte, sondern dieser reiche Jüngling, der wusste ganz genau, was er damit anzufangen hat. Weil er letztendlich Jesus für sich beansprucht, er ist dieser Gott Israels. Und wenn du dem Gott Israels gegenüberstehst, aus deinen Traditionen heraus, frommer Jude, weißt du, dass der Gott Israels sein Volk immer treu geführt hat. Immer, immer. Und du weißt, frommer Jude, dass aus der Tradition heraus, dass dieser Gott Israels seinem Volk hat es nie an irgendetwas mangeln lassen. Nie. Und es hat sogar die anderen Völker drumherum staunen lassen. Und das war der Anspruch, den Jesus praktisch stellt, diesem Mann gegenüber. Es ging gar nicht so sehr um alles verkaufen und es ging mehr darum, wenn du wirklich vertraust, wer ich wirklich bin, dann kannst du alles lassen und mir nachfolgen und du weißt, dass du versorgt bist. Und dann sagt die Bibel, das konnte nicht. Und er ging traurig weg. Wir wissen nicht, was aus seinem Leben geworden ist, natürlich. Also sowas ist in Paulus auch passiert. Letztendlich, folge mir nach. Ihnen ist Jesus begegnet. Und der Paulus hat das erlebt, was die Bibel sagt, von Neuem geboren zu sein. Von Neuem. Was Jesus sagt in Johannes Evangelium, mal zu einem frommen Juden, Nikodemus, wenn du nicht von oben geboren wirst, Nikodemus, so wirst du nie ins Reich Gottes eingehen. Nie. Du musst durch Wasser und Geist von neuem geboren werden. Und der Nikodemus hat es erst nicht so richtig verstanden, was denn Jesus damit meint. Und Jesus sagt dann zu ihm, du bist ein frommer Jude, du bist ein Lehrer Israels und du weißt es nicht. Also Jesus sagt nicht, du weißt es nicht, sondern er lockt ihn raus, weil er es gewusst hat, was das bedeutet. Aus der Tradition Israels wusste er von der Verheißung, die über diesen Jahresvers steht, ich gebe euch ein neues Herz und ich lege meinen Geist in euch und ich werde machen, dass ihr meinen Geboten folgt. Ich werde es machen, also der Gott Israels handelt. Und von dem spricht der Apostel Paulus, wenn er spricht, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche tief im Herzen haben, ich kann mich hundertprozentig auf diesen Gott Israels verlassen in Jesus. Und er wird seine Hand nicht abziehen und er wird mich durchbringen. Auf den ist hundertprozentig Verlass. Um das geht's. In einer Welt, wie wir gehört haben, die von allem Möglichen getrieben ist. Von allem Möglichen. Und davon sind Christen nicht ausgenommen, von allem Möglichen getrieben zu sein. Ich habe das vor kurzem in Nordrhein-Westfalen gesagt, es ist ja oft spannend, wir sitzen im Gottesdienst und hören eine Predigt, der eine hört zu, der andere hört nicht zu, der eine sagt, die war gut, die andere sagt, die war nicht gut. Aber was wir oft machen und was ich oft höre, ist so nach Gottesdiensten, ist so das Ja-Aber. Der tut sich leichter vorne auf der Kanzel. Da kommt dann dieses Ja-Aber, der sollte erstmal das und das und das erleben. Also dieser Aber-Glaube. Ja, wir lesen die Bibel. Ja, aber. Das ist nicht meine Situation. Meine Lebenssituation ist eine total andere. Wir glauben zwar an einen ewigen Gott, aber wir glauben nicht daran, dass der ewige Gott meine Situation auch kennt. Das drücken wir damit aus. Aberglaube. Wir machen ja Aberglaube immer so an Talismen und Fest und Horoskope und alle möglichen. Ne? Aber das ist eigentlich dieser Aberglaube. Ja, aber. Und das ist das Gefährliche dran. In einer Welt, in der wir leben. Ein Pastor sagte mal aus den Vereinigten Staaten, wir haben mittlerweile in der westlichen Welt drei Ersatzmessiasse oder drei Ersatzchristusse. Der erste ist Ansehen, der zweite ist Geld und der dritte ist Ausbildung. Hauptsache, ich bin was. ich habe was. Und ich kann was darstellen. Und ich bin abgesichert. Und das ist schon spannend natürlich, wenn ich jetzt heute Abend hier stehe, wisst ihr, und wir leben dann manchmal mit Menschen zusammen, denen hilft nichts anderes tatsächlich als das Evangelium. Menschen, die keine andere Wahl mehr haben im Leben, als zu sagen, entweder stimmt die ganze Sache mit Jesus oder die stimmt eben nicht. Und Menschen, die dann einfach kommen und sagen, ich möchte für mich beten lassen, ich habe nicht mehr das Geld zum Arzt zu gehen. Und lassen für sich beten und werden gesund. Manche werden nicht körperlich gesund, aber die werden getragen von der Kraft des Heiligen Geistes von Jesus. Menschen, die ihr Leben total verändern, die sagen, ein Beispiel, in Serbien zum Beispiel verdienen viele Menschen ihr Geld, indem sie auf dem Markt einfach irgendwas verkaufen. Und jetzt mittlerweile ist es so, Serbien soll ja in die EU eingefügt werden, das heißt, dass die EU-Gesetzgebung kommt. Das heißt, dass Menschen nicht mehr einfach irgendwas auf dem Markt verkaufen dürfen. Und jetzt habe ich die Wahl, entweder ich mache es schwarz gegen das Gesetz oder ich lasse es. Und wenn ich es lasse, das bedeutet unter Umständen Hunger, mitten in Europa. Hungern. Das ist eine extreme Herausforderung. Und wenn man dann Menschen erlebt, die sagen, aber ich will auf Jesus vertrauen. Menschen, die sagen, mir konnte nichts Besseres im Leben passieren, als dass mir Jesus begegnet ist. Und ich bin jetzt gespannt, was passiert. Und Menschen, die das auch erleben, dann plötzlich in wundersamer Art und Weise, wie sie versorgt werden, getragen werden. Das ist schon hart. Wir haben einen Mann getroffen im Südserbien, der lebt mit seiner Mama zusammen, er hat eine Gleichgewichtsstörung, deswegen kann er keine Arbeit aufnehmen. Und er hat gerade mal Geld gehabt, um für 20 Tage Brennholz zu kaufen im Winter. Das war alles. Vom Essen noch gar nicht zu reden. Und wenn dann solche Menschen sagen, ich möchte auf Jesus vertrauen, dass er mich wirklich versorgt. Und die das wirklich erleben, dass Jesus sie versorgt. Wenn solche Menschen die Menschen sind, die die Ersten in der Gemeinde dann plötzlich sind, die gerne da sind, die gerne mitarbeiten, die einfach gerne dabei sind, weil sie sagen, das ist nicht ein Platz der Plage für mich, das ist ein Platz der Freude für mich. Und es ist mir eine Freude, von Jesus geführt zu sein und von Jesus gebraucht zu sein. Und das sind die Menschen, die einen Unterschied machen in dieser Welt, die von einem ganz anderen Geist getrieben sind. An denen nehmen sich plötzlich auch andere Menschen, die immer gelacht haben über solche Menschen, plötzlich ab und an mal ein Beispiel und sagen, holla, es gibt noch andere Werte. Und die Bibel spricht davon, dass Gott, der Gottesgeist sucht nach Menschen. In 2. Chronike, Kapitel 16, Vers 9 steht, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Eigentlich kann man sagen so, der Geist des Herrn sucht nach Menschen. Die ihr Herz ungeteilt auf ihn, den lebendigen Gott, richten möchten. Und der Zusammenhang hier ist, es geht um einen König. Dieser König hieß Asa und der König Asa, sagt die Bibel, der tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinem Gott. Und die Bibel beschreibt auch, was er getan hat, denn er entfernte die fremden Altäre und die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um und er gebot Juda, den Herrn, den Gott ihrer Väter, zu suchen, nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Der Gebot sucht den Herrn, Leute. Sucht den Herrn. Die Judäer wie die Israeliten, das Volk ist ja geteilt worden später, die haben sich immer wieder andere Götter gesucht, obwohl sie wussten, dass der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, der hat immer treu für uns gesorgt. Und sie merkten, dass die Götter, die wir uns selbst suchen als Menschen, die sorgen nicht treu für uns. Wir müssen treu für die sorgen. Die nehmen uns aus. Die machen uns kaputt. Und Martin Luther, das hängt ja unten auch bei euch da im Kirchenkasten, so an der Straße, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist dein Herz, das betest du auch an. Und so können wir das ein bisschen sehen. Er hat das umgehauen, der Asa, was das Volk fälschlicherweise angebetet hat, also womit sich das Volk wirklich beschäftigt hat. Das Volk hat sich auf alles Mögliche plötzlich verlassen und vielleicht gar nicht mal drauf verlassen, aber das Volk wurde von dem alle Möglichen um sie herum gelenkt und geleitet. Und wir können das auf unsere Zeit heute übertragen, wenn wir hören, das würde immer schlimmer, was würde noch alles werden und das ist ja eine echt eine Plage, wenn wir noch arbeitslos werden. Wenn. Da machen ja auch die Versicherungen ihr Geld damit. Wenn. Meine Frau hat es gesagt, als wir durch Österreich fuhren, da hört man Fußball-Bundesliga, selbst in Österreich spielt man Fußball. Ne? Und dann plötzlich war eine Stille im Radio, in der Werbung und da hieß es dann, so hört es sich an, wenn 9 Millionen Menschen nicht mehr ins Stadion gehen können, weil sie einen Unfall hatten. So hört es sich an, wenn diese Menschen bei uns eine Unfallversicherung abgeschlossen haben. Hurra! Also, man bekommt vermittelt, wenn du das abschließt, wirst du keinen Unfall mehr haben. Das wird einfach so vermittelt. Und wir Menschen, wir springen auf diesen Zug auf. Und dann plötzlich beten wir das an, weil da drehen sich unsere Gedanken darum. Und dann beginnen wir sogar, die Christen, auf die Bibel so mit diesem Ja, aber zu lesen. Ja, aber. Ich meine, wer bezahlt meine Altersversorgung? Wer bezahlt meine Pflegeversicherung? Wer, wie? Und das ist oft das, was uns sehr bewegt. Und wir können das aufs Volk Israel übertragen, was eben die Bibel sagt, der Asa, der tat, was gut und recht war. Also das, was man am besten tun kann, ist, dass wir Menschen wieder darauf hinweist, sucht den Herrn, Leute. Sucht den Herrn. Der Asa konnte das tun, weil er selbst den Herrn gesucht hat. Wisst ihr? Das war sein Ziel, der Gott Israels. Und es ist immer spannend, wenn so junge Menschen wieder herausbrechen in so einer Gesellschaft und die plötzlich dieses Ziel haben. Und dass sie bewegt, dass sie motiviert, dass sie laufen lässt. Mit anderen Worten, neutestamentlich gesehen, Menschen, die vom Geist Gottes getrieben sind. Die wissen, es gibt nichts Besseres als das Vertrauen auf diesen einen wahren Gott. Und der Asa, der hatte noch ganz große Sachen erlebt. Das Volk Israel oder Juda stand vor einem großen Krieg und sie wussten gar nicht, wie dieser Krieg ausgehen wird. Es ist manchmal so im Leben, du stehst vor einem großen Krieg und du weißt nicht, wie das ausgeht. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Kommt gar nicht darauf an, ob ich viel oder wenig Kraft habe. Ich rufe den Herrn an, der Himmel und Erde geschaffen hat und der hat alle Kraft, alle Macht zu helfen, einfach zu handeln, zu seiner Zeit. Das drückt er damit aus, der Asa. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Also, der Asa, der ist nicht in wilden Aktivismus verfallen, als er vor einer großen Not stand, sondern das muss man sich vorstellen, das ist ein König und der König hat nichts Besseres zu tun mit seinen Kriegshelden, die alle schon aufgetreten sind. Es waren paar hunderttausend, die dort standen, sagt die Bibel. Und die haben nur darauf gewartet, dass es endlich losgeht. Und dann sagt dieser König, jetzt bete ich erstmal. Oh klasse, auf spitzenmäßig König, jetzt beten wir erstmal. Ja, so ist es doch. Jetzt beten wir erstmal. Oh ja, jetzt beten wir erstmal. Können wir es nicht hinterher erstmal kämpfen und dann beten wir noch? Und der Asa sagt, nee, wir beten zuerst. Wir befehlen es dem lebendigen Gott an. Weil der wird handeln. Und der lebendige Gott handelt. Der lebendige Gott sagt eben, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, der Geist des Herrn durchläuft die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und dieses Wort ungeteilt, das hat seinen Ursprung aus dem Leben von Abraham. Der Abraham, eigentlich der Urvater des Glaubens, wenn man so will, der vertraut hat, wo nichts mehr zu vertrauen war. Gehofft hat, wo nichts mehr zu hoffen war. Geglaubt hat, dass Gott noch Nachkommenschaft schenken kann, obwohl er keine Kinder mehr haben konnte und seine Frau auch nicht. Aber er hat es so tief im Herzen gehabt. Und das Spannende beim Abraham ist, wir fragen uns oft, wie hat der das gelernt? Eigentlich ganz simpel. Er war einfach auf dem Weg mit diesem Gott. Er hat vor diesem Gott geweint. Er hat vor diesem Gott geklagt. Er hat vor diesem Gott gehofft. Er hat vor diesem Gott gezweifelt. Und er hat diesem Gott die Ehre gegeben. Und es ist nämlich auch Ehre geben, wenn ich diesem Gott der Bibel all meine Zweifel, all meine Angst, all meine Schuld, all meine Not bringe. Das ist auch dem Gott Ehre geben. Weil ich fokussiere es auf ihn, ich zentriere es auf ihn, nicht auf irgendwas, sondern ich überlasse es ihm. Und so, glaube ich, hat der Abraham gelernt über die vielen Jahre, indem er unterwegs war mit diesem Gott, auf ihn zu vertrauen. Weil er nichts anderes hatte. Manchmal sagt die Bibel, hat er auch mal versucht, so ein bisschen so eine Abkürzung zu nehmen, der Abraham. Und dieser Gott war immer treu und hat ihn wieder zurückgeholt. Irgendwie, immer wieder. Also ein ungeteiltes Herz. Hoffnung, obwohl alles dagegen spricht. Und das sehen wir bei dem Asa. Es hat alles dagegen gesprochen. Das Heer ist aufgezogen, das fremde Heer. Und der Asa mit seinen starken Kriegern sagt, jetzt beten wir erstmal. Und jetzt sind wir gespannt, was dieser Gott macht. Und dieser Gott handelt. Und dann lesen wir weiter in der Bibel über diesen Asa, dass der Asa alles Schlechte, was im Volk versammelt war, was sogar seine Mutter und seine Großmutter reingebracht hat ins Volk. Es waren oft Frauen tatsächlich, die Götzen reingebracht haben nach Israel. Und es war dann so arg verankert, es waren Generationen, die haben sich daran gewöhnt. Der Gott Israels hat auch schon noch einen Platz gehabt. So ein bisschen wie Jesus heute hat auch noch einen Platz. Ist doch klar. Ich meine, ein bisschen Weihnachten feiern, das ist eine Bombensache. Ist auch immer so kuschelig und der Glühwein. Bisschen Weihnachtsmarktbesuch gehört auch dazu. Bisschen Weihnachtsmusik. Schade war es, dass es nicht geschneit hat. Das war kein richtiges Weihnachten. Ja, aber ansonsten war es ganz romantisch. Kerzle angezündet. Adventskalender aufgemacht. Einen Zahn wieder mit Karies wegen zu viel Schokolade infiziert. Ne? Und schön war es. Und dann Heiligabend. Ja, wenn man schon mal in die Kirche geht, dann Heiligabend. Und er ist ausgerechnet, findet man da keinen Platz. Das gibt es ja gar nicht. Was ist denn da los? Was ist das für ein Service? Aber ansonsten, tu recht und scheue niemand. Lass einen lieben Gott einen guten Mann sein. Und dann ab und zu, wenn er doch ein lieber Gott ist, dann würde er auch schon mal helfen, dieser liebe Gott. Ich meine, man kann nicht ständig an ihn denken, ich habe auch noch was anderes zu tun. So kann man sich das ein bisschen vorstellen, auch in unserer Gesellschaft. Das ist die Tragik da dran. Und es hat schon meine Großmutter gesagt, den Pfarrern kannst du nichts glauben. Und wenn dir die Großmutter das gesagt hat, dann war das auch richtig. Ja, aber die Großmutter, die hat mir dann auch das Erbe gegeben und dann muss es richtig sein. Also so eine lange Tradition. Und so eine lange Tradition von Gott ja, Jesus ja, Kirche ja, aber. Und da gibt es noch so vieles andere und das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das wird vielleicht später mal wichtig, wenn wir richtig alt sind und nicht mehr kriechen können. Dann könnte man eventuell vielleicht dann mal an diesen Gott denken. Weil ihr habt doch gesungen, er ist ein Stecken und ein Stab. Und wenn man nicht mehr kriechen kann, bräuchte man vielleicht einen Stecken und einen Stab. So dieses Bild. Und das hat der Asa in anderer Form vorgefunden in Juda. Seine Großmutter und seine Mutter haben da Dinge eingeführt, da hat der Gott Israels auch noch Platz gehabt, aber der war nicht mehr das Zentrum. Es war ein Gedanke von vielen Gedanken. Und dagegen hat sich der Asa aufgelehnt und hat es abgeschafft. Und da kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn man hier beginnt, vielleicht auch manche Dinge abschaffen zu wollen, die irgendwie nicht so richtig passen würden zu diesem Gott der Bibel. Oh, wow, 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 wow. Die ganz, ganz Frommen. Jetzt lesen die auch noch Bibel. Bei uns in Geroldsgrün, der Platz, an dem wir herkommen, war es immer so, jetzt gänge sie auch auf zum Pfarrer. Und dann warst du verloren praktisch. Also wenn du zum Pfarrer aufgehst, bist du verloren. Du kannst schon mal hingehen, wenn du beerdigt wirst. Ja, da könnte man ihn gebrauchen. Ne? Und ich meine, da hast du ja auch keine Wahl mehr, da musst du dann. Also das ist ja dann noch, das ist noch gültig. Und dann Konfirmation, das macht man natürlich auch mit, wir leben ja auf dem Dorf. Ja, was sollen da die Leute sagen, sind wir Heiden oder was? Nee, also da sind wir schon dabei. Und wenn so das Engele nicht getauft wird, oi, kommt es dann in den Himmel? Das sind so die Fragen, die dann plötzlich beschäftigen. Das war bei uns zu Hause so. Als unser Sohn nicht konfirmieren wollte, das war der Weltuntergang für manche aus unserer Familie. Oi, kommt er dann in den Himmel? Die gingen nie in die Kirche, aber wichtig war, dass der Engel in den Himmel kommt. In welchen Himmel auch immer. Das kann man so eins zu eins übertragen. Und dann gewöhnt man sich daran. Und dann gehst du am Sonntagmorgen in die Kirche, während alle anderen, wer weiß was machen. Ne? Spannend. Spannend. Und dann liest du auch noch die Bibel und dann sagst du zu deinem Chef vielleicht, da muss ich jetzt erstmal drüber beten, bevor ich diese Sache mache. Was müssen sie? Ja, da muss ich jetzt erstmal drüber beten. Und dann plötzlich wird es spannend, dieses Leben. In der Schule, das kann ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt erstmal wirklich drüber nachdenken, wie das überhaupt läuft. Was will Gott eigentlich von meinem Leben? Und dann merken wir, wir gegen Traditionen anstoßen. Da braucht man doch Gott nicht dazu. Also du hast doch selbst einen Kopf, du hast doch selbst einen Verstand. Den kannst du doch selbst einschalten. Ja, stimmt schon, aber die Bibel sagt, ich soll nicht auf meinen Verstand vertrauen, sondern auf den Vater im Himmel. Und so war das bei dem Asa. Und er hat vieles erlebt, der Asa. Und plötzlich sagt das 16. Kapitel, also er hat lange Wege beschritten mit diesem Gott Israels, hat erlebt, wie treu der ist, und plötzlich kommt wieder ein Feind. Und was macht er jetzt, der Asa, sagt die Bibel, lesen wir nichts mehr davon, dass er zu seinem Gott betet. Sondern die Bibel sagt, da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, dem König von Aram, der in Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es besteht ein Bund zwischen mir und dir, zwischen meinem Vater und deinem Vater, siehe, ich sende dir Silber und Gold, geh hin, brich deinen Bund mit Baesa, weil das war der Feind der Baesa. Brich deinen Bund mit dem König von Israel, damit er von mir abzieht. Und es ist dann auch so geschehen, weil der andere war natürlich clever, der sagte, ein bisschen Gold, wenn der Rubel rollt, dann machen wir das auch. So läuft es bis heute noch in der arabischen Welt. Geschäfte machen. Und wer mehr bietet, der hat dann auch recht. Und so hat er das erlebt, der König. Der plötzlich war nichts mehr vor ihm, er betete zum Herrn, seinen Gott. Und er hatte sogar noch Erfolg gehabt mit seiner Cleverness. Aber plötzlich tritt ein Prophet auf in Juda und spricht zu diesem König dieses Wort. Asa, die Augen des Herrn, die gehen durchs ganze Land. Und die suchen nicht den Cleversten in dem ganzen Land. Den Tollsten und den Besten. Sondern die suchen jemanden, der ein treues Herz hat vor dem Gott Israels. Weißt du das noch, Asa? Weißt du noch, wie das war, als du ihm vertraut hast? Weißt du noch, wie das war, als du dich vom Geist Gottes hast führen lassen? Wie gut es war, wie richtig das war, wie treu dieser Gott war? Der Herr aber sieht das Herz an, sagt 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7. Du Mensch siehst, was vor Augen ist, die Cleveren, die Klugen. Der Herr aber sieht das Herz an. Der weiß, was drinsteckt. Der Herr hat kein Gefallen an Opfern, sondern dass man seiner Stimme gehorcht, sagt die Bibel. Dass man sich vom Geist letztendlich Gottes führen lässt. Daran hat Gott gefallen, sagt die Bibel. Dass man es zulässt, dass Gott eingreifen kann in dieses Leben. Dass man es zulässt und anerkennt, dass nicht ich die letzte Instanz bin, sondern dass er die letzte Instanz ist und er weiß, was richtig ist und er weiß auch richtig zu führen. Im Psalm 33 steht, der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche am cleversten sind, sich die meiste Mühe geben, am gerechtesten sind, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Und es heißt übersetzt, die auf seine freundliche, aufrichtende Zuneigung hoffen. Sagen, meine Hoffnung ist im Herrn, im Gott Israels, im Vater von Jesus Christus. Und Jesus sagt später im Neuen Testament praktisch dieses fleischgewordene Wort Gottes, dieser Gott selbst sagt, das ist eure Sünde, sagt er. Wisst ihr, was die Sünde der Menschen ist? Jesus sagt, das ist aber die Sünde, dass ihr nicht an mich glaubt. Ihr vertraut mir nicht. Ihr macht alles. Ihr würdet auch alles machen. Aber ihr vertraut mir nicht. Ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt nicht, dass ich zur richtigen Zeit handle. Ihr glaubt nicht, dass ich euch auf dem richtigen Weg führe. Ihr glaubt nicht, dass ich Gedanken des Friedens über euer Leben denke. Das ist die Sünde, sagt Jesus. Und es war auch die Sünde von Asa, übertragen ins Alte Testament. Du glaubst nicht mehr, du vertraust mir nimmer. Du vertraust jetzt deine Cleverness, die du durchs Leben gelernt hast. Deinen Einfallsreichtum. Deine Fähigkeit, Dinge zu arrangieren in dieser Welt, Geschäftchen zu machen und dem vertraust du jetzt. Und ich habe schon noch den Platz. Natürlich, ich fülle so die religiöse Ecke ab. Das ist klar. Kreuz wird aufgestellt. Ein frommer Spruch. Ist auch toll. Ein paar Blümchen noch mit denen. Das auch schön aussieht. Also jetzt mal überspitzt, ja. Aber ist der, der am Kreuz von Golgatha gestorben hat, ist der wirklich der, der das Recht hat, dein Leben zu führen? Ist dieser Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist und am Ostersonntag, werden wir wieder sagen, der Herr ist auferstanden. Jawohl, er ist wahrhaftig auferstanden. Und am Montag denken wir schon, oh Mann, ich weiß gar nicht, ob es Gott gibt. Mein Leben, es sieht aus. Wisst ihr, ist es der Gott, der das Zentrum sein darf? Und das sagt dieser Vers aus im Alten Testament. Nach den Menschen sucht Gott. Menschen, weil Gott die Herzenseinstellung sieht. Die Augen des Herrn achten auf den Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Er hört dich, sagt die Bibel. Er hört dich wirklich. Er hört und er erhört. Er hört dich. Im Psalm 34, Vers 16. Ihm ist nichts verborgen, ist kein Schicksal, keine Angst ist ihm verborgen. Keine Träne, kein Unvermögen, keine Schuld, keine Unsicherheit. Nichts ist ihm verborgen. Und Gott hält nicht Ausschau nach dem perfekten Menschen. Das machen die Götter dieser Welt, deswegen zerbrechen auch viele. Frauen können diesen Schönheitsideal, das können sie gar nicht erfüllen mehr, was es alles so gibt in dieser Welt. Männer nebenbei auch nicht mehr. Ne? Wir schaffen das alles nicht mehr, wir schaffen das, den Druck halten wir nicht mehr stand, diesen Anforderungen halten wir nicht mehr stand, die Götter dieser Welt fordern von unserem Leben. Perfekt. Es muss alles perfekt sein. Die Kinder müssen perfekt sein. Die haben schon einen ekelhaften Druck. Ich nenne es wirklich so ekelhaften Druck oft in der Schule, dass sie gar nicht mehr fertig werden. Wie viele Kinder müssen schon zum Therapeuten gehen, schon in der Vorstufe eigentlich der Schule? Weil dieser Druck da ist. Weil wir falschen Göttern dienen. Wir dienen dem Gott des, du sollst mal besser haben als ich. Du sollst mal besser dastehen als ich. Du sollst. Also ich habe einen guten Plan für dein Leben. Und menschliche Pläne machen kaputt. Und die Bibel spricht davon, dass der Gott der Götter hört. Und er sucht nicht den perfekten Menschen, sondern er sucht ein Herz, das auf ihn ausgerichtet ist. Wie es der Psalmist im Psalm 37 ausdrückt und sagt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land, übe Treue und hab deine Lust am Herrn, hab deine Freude am Herrn, hab deine Sehnsucht an diesen Gott, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Gott wird handeln, sagt der Psalmist, er wird handeln. Und das Letzte, Gott steht treu zu dir. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, sagt Psalm 33, Vers 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut, sagt Psalm 37 aus, weil er trägt dich durch und es sorgt auch für dich. Und in 2. Mose 14, Vers 14 sagt Gott zum Volk Israel, als sie am Roten Meer stehen und nicht wissen, wohin, weil die Feinde kommen und das Meer ist vor ihnen und sie wissen nicht mehr, wohin. Und alle werden nervös. Und dann sagt Gott zum Mose, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt still sein. Das ist letztendlich ein Herz, das vom Geist Gottes bewegt ist. Der Herr wird für dich kämpfen und er wird für dich kämpfen. Er, mit anderen Worten, er hat schon für dich gekämpft. Der Kampf ist schon längst gekämpft. Übertragen in unsere Welt, ins Neue Testament, der Kampf ums Leben, ums ewige Leben, der Kampf um die Ewigkeit, der Kampf der Vergebung der Schuld, der Kampf meines ständigen Unvermögens und meines Versagens ist schon längst gekämpft am Kreuz von Golgatha. Und er ist schon längst gewonnen. Und der Mensch, der zu Jesus Christus kommt und Jesus im Zentrum haben darf, der darf von dem leben. Es ist schon längst vollbracht. Es ist schon längst gewonnen. Es ist schon längst gewonnen. Und diese Gottestreue. Wir haben lange ein Werk geleitet, das heißt Bodenseehof von den Fackelträgern. Und wir haben uns mal gesagt, wir möchten nie Schulden machen mit diesem Werk. Wir haben gesagt, wir wollen nie einen Kredit aufnehmen, wir wollen kein Darlehen aufnehmen und wir möchten niemanden um Geld bitten. Und wir werden nie jemandem sagen, wenn wir was Neues bauen, wie viel Geld wir dafür benötigen. Und wir werden auch niemandem sagen, wenn wir ein Auto benötigen, dass wir ein Auto benötigen. Weil wir glauben, dass dieser Gott in Jesus Christus unser Gott ist und dieser Gott weiß, was wir benötigen. Und es war manchmal eine ganz schöne Wanderung. Und manchmal habe ich mir auch gedacht, boah, hast aber große Sprüche geklopft. Aber die Wahrheit ist, wir haben nie zu wenig gehabt. Die Wahrheit ist, wir haben immer zur richtigen Zeit das richtige Geld. Die Wahrheit ist, wir haben immer, wenn wir ein Auto benötigt hatten am Bodenseehof, ein Auto bekommen, ohne dass wir irgendjemandem irgendwas davon gesagt haben. Die Wahrheit ist, dass wir erleben durften, dass wir ein Werk übernommen hatten, das hat viele Schulden gehabt und wir durften es übergeben, das hat keinen Cent Schulden mehr. Die Wahrheit ist, das ganze Gebäude ist saniert für viele Euronen. Und die Wahrheit ist, dass wir begonnen haben mit 7 Mitarbeitern und zum Schluss waren wir 22 Mitarbeiter und niemand dieser Mitarbeiter musste irgendeinen Unterstützerkreis mitbringen. Und Jesus hat dafür gesorgt. Das ist die Wahrheit, wisst ihr? Das ist die Wahrheit, weil Jesus die Wahrheit ist. Weil Jesus die Wahrheit ist. Und dieser Gott, von dem die Bibel spricht, der hält Wort. Und dieser Gott, von dem die Bibel spricht, der ist treu. Und dieser Gott, von dem die Bibel spricht, der ist lebendig. Aber was steht uns manchmal im Wege, ist tatsächlich das, was dieser eine Pastor sagte, es sind unsere 3 Ersatzgötter eigentlich. Geld, Ansehen. Weil das kann ja auch bedeuten, wenn mich Jesus ruft in die Nachfolge und ich für ihn auch als Zeuge in dieser Welt unterwegs sein soll, nicht weil ich das will, sondern weil er das möchte und plötzlich will ich das auch, dann kann das auch manchmal tatsächlich Nachteile mit sich bringen. Ich hatte einen Freund, der war Muslime, der kam zum Glauben an Jesus, hat auf einer Bank gearbeitet und er sollte dann mal ein paar Anrufe machen bei verschiedenen Leuten. Ne? Man muss ja auch Zahlen schreiben. Und er sagte dann zu seiner Chefin, das kann ich nicht. Und dann sagt die Chefin zu ihm, aber Sie möchten doch auch mal Filialleiter werden. Und dann hat er gesagt, ab heute nicht mehr. Ich lebe mit Jesus, ich kann das nicht machen. Also es bedeutet auch manchmal, wisst ihr, zu verzichten. Aber nicht, weil ich verzichten muss, sondern weil es so gut ist. Weil es nichts Besseres gibt, als von Jesus geführt zu sein. Weil es nichts Besseres gibt, als zu erleben, dass Jesus wirklich den Mangel ausfüllt. Er füllt den Mangel aus. Und es ist die Wahrheit. Er tröstet. Er füllt das Herz. Er gibt Zukunft. Und er setzt Glanzlichter in diese Welt. Und dann nehme ich nochmal zum Schluss unseren Sohn, der mit 5 Jahren mal gesagt hat, wir kamen gerade kurz vorher zum lebendigen Glauben an Jesus. Und hat unser Sohn gesagt, der Dominik, der saß dann mal bei seiner Mama in der Küche und sagte, oh, den Jesus, den ihr habt, den würde ich auch gern haben. Und hat er mit seiner Mama gebetet. Und der Dominik, der ist jetzt 31 Jahre alt, selbst Papa, kann sich selbst drum ärgern jetzt noch. Und der hat seine Kämpfe durchgemacht im Leben und kämpft immer noch. Aber was immer sichtbar war in seinem Leben, der hat Jesus wirklich im Herzen. Und eine Sache, die war mir so bewusst, der hat Fußball gespielt und die haben dann mal gegen einen Verein gespielt, der hieß FC Türk Friedrichshafen. Und wenn man gegen FC Türk spielt, dann stellen dann die Trainer ganz besonders ein. Weil wenn man gegen so eine Mannschaft spielt, da muss man nur ein paar Worte sagen auf dem Fußballplatz, dann dezimiert sich die gegnerische Mannschaft von ganz allein, weil die rasten dann aus, und dann kriegen sie die rote Karte und dann fliegen sie vom Platz. Ja, das ist auch mit Berechnung, weil man weiß, die sind heißblütig und dann muss ich dann nur ein paar Worte sagen, die sollte man eigentlich nicht sagen. Und gegen so eine Mannschaft haben die gespielt, es war schon ein Herrenbereich und draußen, da hat es richtig gekocht, die Zuschauermenge und rein und da ging es richtig zur Sache, ne? Heißblütig. Und da war auf dem Fußballplatz, da ist der Dominik gefoult worden von einem gegnerischen Spieler. Und der fiel auch hinter gegnerische Spieler. Und Dominik steht auf und gibt ihm die Hand und zieht ihn hoch. Und dann später wurde er ausgewechselt, Dominik, und saß auf der Auswechselbank. Und dann kommt einer von FC Türk, das war ein türkischer Spieler, kam auf ihn zu und sagt, du bist doch ein Christ, oder? Und er hat nicht vorne ein Stirnband, ich liebe Jesus. Aber es hat sich so ausgewirkt durch das Leben von einem jungen Mann, dass ein anderer, der eigentlich nur angestachelt wurde zum plötzlich sagt, du bist so ein Christ. Du bist so anders. Gott sucht keine vollkommenen Menschen, ihr Lieben. Das sucht er nicht. Das sucht der Geist dieser Welt, wie wir denken, vollkommene Menschen. Er sucht Menschen, die einfach sagen, das will ich. Ich will von deinem Geist bewegt sein. Ich möchte so gern, Jesus, dass du einen Unterschied machst durch mein Leben. Erstmal in meinem Leben einen Unterschied machst und dann mit meinem Leben einen Unterschied machst in dieser Welt, die so ist, wie sie ist. Die so durcheinander geraten ist. Die so lieblos geworden ist. Die voller Tränen ist. Voller Trostlosigkeit. Dass du deinen Trost durch mich reinträgst in diese Welt. Dass du dein Licht, deinen Frieden reinträgst in diese Welt, Jesus. An den Arbeitsplatz, an die Schule, an der ich bin, in meine Familie, in der ich lebe, dass du deinen Frieden reinträgst. Deine Hoffnung, deine Wahrheit. Weil da werden Menschen heil, vom Geist bewegt. Das Auge des Herrn geht durch die Welt und sucht Herzen, die ihm ungeteilt dienen wollen. Keine perfekten Menschen, aber Herzen, die sagen, wenn ich irgendwas will, dann will ich mich auf dich verlassen, Jesus. Und diese Menschen, die werden nie, nie, nie enttäuscht. Weil Gott kann eine Sache nicht. Ich sage mir immer, Gott kann alles, das stimmt gar nicht. Eine Sache kann er nicht. Er kann sein Wort nicht brechen. Er kann seinem Wort nicht untreu werden. Und er steht zu seinen Kindern. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, mit diesem Wort schließe ich ab, treu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Mit anderen Worten, treu ist dieser Jesus, der euch an die Nachfolge gerufen hat. Der wird euch auch durchbringen. Wortwörtlich übersetzt steht dort, treu ist der, der euch ruft. Er hat das Tun schon getan. Es ist schon abgeschlossen. Das ist, wie Menschen leben dürfen mit Jesus. Es ist schon abgeschlossen. Das Heil, das Sieg, die Auferstehung, die Vergebung der Schuld. Und es ist schon da, dieses neue Leben. Du durch mich leben möchtest in dieser Welt. Und dazu, das wünsche ich mir so sehr für unser Land, wirklich für Deutschland. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir nicht kluge Menschen werden, nicht erfolgreiche Menschen und nicht glückliche Menschen, sondern Menschen werden dürfen, die ihren Frieden in Jesus haben. Menschen werden dürfen, die sagen, wie gut ist es mit dir zu leben, Jesus. Welch Glück ist es, erlöst zu sein, erlöst durch dein Blut. Was ist das für ein Glück? Und dieses Glück, das möchte ich in die Welt tragen. Hier in Deutschland und sonst woanders. Weil das ist das Glück für diese Welt. Und möge Gott uns dazu segnen, dass unser Leben dafür gebraucht wird. Und solltet ihr Osterurlaub machen wollen, den gönne ich euch. Und ich wünsche, dass es ein glücklicher Urlaub wird. Also, das darf man schon machen. Ne? Man muss kein schlechtes Gewissen haben. Aber ihr versteht es. Es geht alles vorbei. Aber Christus ist treu und bleibt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du nicht vollkommene Menschen suchst. Du suchst Menschen, die ein Herz haben, das sich ausstreckt nach diesem lebendigen Gott. Ein Herz, das sich verlassen möchte auf dich, auf deine Treue, auf deine Kraft, auf deine Weisheit, auf deine Klugheit. Nicht auf unsere menschlichen Weisheiten und menschlichen Klugheiten. Was haben wir alles schon damit angerichtet, auch in dieser Welt? Wie viel Chaos haben wir angestellt mit all unserer Klugheit und mit all unseren Überlegungen, die wir angestellt haben? Herr Jesus, wie wir hier sind heute Abend, was wäre es schön, wenn wir rausgehen dürfen und sagen, welch Glück ist, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Welch Glück ist zu wissen, dass uns dein Geist bewegt. Welch Glück ist zu wissen, dass wir dich, den lebendigen Gott, aber lieber Vater nennen dürfen. Und dazu wirkt durch deinen Heiligen Geist, dass wir Menschen sind, die in der Welt, die von irgendwas getrieben ist, bewegt sind von deinem Geist und deinem Frieden, deine Gerechtigkeit, deine Liebe, deine Barmherzigkeit und deine Wahrheit reintragen dürfen. Und deine Hoffnung. Amen.